Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Kleine Kraft.
Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, sagt Alexander Schmidt. Schön, dass Sie diesen Kanal einschalten und schön, dass Sie uns am heutigen Sonntag hören. Heute beginnen wir die Sendung ganz maritim. Wir haben 2019 ein bisher unveröffentlichtes Interview mit Martin Saal, dem Skipper des Missionsskutters Elida, geführt. Den dritten Teil daraus hören Sie gleich zu Beginn der Sendung. Martin Saal spricht über seine Arbeit an Deck des Traditionsschiffs. Das Segelschiff ist ein ehemaliger Hochseefischkutter. Er wurde 1939 gebaut und diente als Fischkutter in den Gebieten vor Island und danach sogar als Postschiff in den norwegischen Fjorden. 1994 kaufte Günther Saal, der Vater von Martin Saal, als Privatmann den Kutter, um ihn danach als Missionsschiff für die Arbeit des Missionsskutter Elida e.V. in Deutschland in Betrieb zu nehmen. Dazu wurde der Kutter 3 Jahre in liebevoller Kleinarbeit für die Zwecke des christlichen Vereins renoviert und umgebaut. 1997 fand der erste Missionseinsatz in der Lübecker Bucht statt. Zwischen Juni und September läuft die Elida alle größeren Häfen der deutschsprachigen Ostseeküste zwischen Flensburg und Wolgast an, um auf Hafenfesten mit christlichem Programm die Menschen mit dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, bekannt zu machen. Es folgt nun der dritte Teil des Interviews mit Martin Saal, Skipper vom Missionskutter Elida.
2018 gab es ja eine neue Sicherheitsrichtlinie für Traditionsschiffe. Ist dein Schiff davon direkt betroffen gewesen? Was hat sich für dich in deiner Arbeit verändert eigentlich?
Das ist ein komplexes juristisches Thema. Für die meisten Traditionsschiffer ein Synonym dafür, dass hohe Kosten, viel Arbeit und viele neue Lehrgänge auf sie zukommen, die die Arbeit erschweren. Die Traditionsschiffe, die werden abgenommen von der Seeberufsgenossenschaft. Alle 5 Jahre gibt es ein neues Sicherheitszeugnis. Das hält dann wieder 5 Jahre. Dazwischen gibt es eine kleine Zwischenbesichtigung, um nochmal alles abzuchecken, ob sich da was verändert hat. Und im Mai 2019 werden wir unser Sicherheitszeugnis wieder erneuern müssen für 5 Jahre. Aber die Sicherheitsrichtlinie, die neue, ist seit März 2018 aktiv, aber wird noch nicht sofort durchgesetzt, sondern das wird so aussehen, dass ich das Sicherheitszeugnis noch einmal kriegen soll für 5 Jahre. Das hat der Gutachter mir telefonisch zugesagt. Und dann kriegen wir eine ganze Liste mit Hausaufgaben und können an dieser Liste dann kalkulieren, ob wir das schaffen, ob wir den Zeitaufwand und die finanzielle Last tragen können, um das alles zu finanzieren. Ich nenne mal ein paar Beispiele. Wir müssen 136 Meter Stegankerkette haben. Stegankerkette heißt, dass zwischen jedem Kettenglied ein senkrechter Steg ist, der das Gewicht und die Bruchlast der Kette maßgeblich erhöht. Das wiegt ungefähr 600 Kilo. Dazu brauchen wir 2 Anker, die 70 Kilo wiegen. Und um die hochzuziehen, Ankerlichten, brauchen wir eine neue Ankerwinsch. Das sind Kosten von ca. 15.000 Euro, die auf uns zukommen. Dann braucht man ein AIS. Ein AIS ist ein automatisches Identifikationssystem, wo wir uns und andere Schiffe sehen können. Es gibt Klasse B und Klasse A. Wir haben Klasse B, da kann man einige Dinge nicht einstellen, welchen Hafen man hat als nächstes. Und die großen Schiffe, die können mit ihrem AIS die ganzen B-Geräte ausstellen, dass sie die nicht sehen müssen, das sind die kleinen Sportboote dann. Deswegen brauchen wir Klasse A. Das kostet auch nochmal ca. 2.000 Euro. Das ist das eine. Das andere ist, dass alle Schiffsführer ein medizinisches Gutachten haben. Wie teuer das wird, weiß ich noch nicht. Aber das sind Kosten und Engagement von Ehrenamtlichen, die wir im Grunde genommen nicht haben. Wir haben jetzt 4 Schiffsführer und die meisten, also alle 3, haben noch einen Beruf oder ein Studium nebenbei und machen in ihrem Urlaub diese ehrenamtliche Arbeit, dass sie das Schiff führen, sich mit jungen Leuten abgeben, denen die Seemannschaft beibringen und auch Bibelarbeiten vorbereiten und all das. Damit haben wir schon ganz gut zu tun, dass wir ausgelastet sind. Wenn wir dann noch Papiere für den Menschen erstellen müssen mit Kursen oder mit medizinischen Untersuchungen oder Trainings, die auch wieder Geld kosten, dann wird unser Engagement im Namen der einer fragwürdigen Sicherheit nochmal maßgeblich mehr gefordert werden. Naja, und im Winter, da bin ich meistens dabei, eine Woche im Monat die Maintenance zu machen, damit wir im Sommer wenig Reparaturen haben, wird das Schiff auf Vordermann gebracht und ich habe dann eine Menge Umbauarbeiten. Zum Beispiel muss ich einen Kollisionsschott einziehen, für das wir sehr wahrscheinlich 2 Kojen opfern müssen. Unsere Holztreppe, die unters Deck geht, die muss ein Eisengestell haben. Wenn alles weggebrannt ist, ist das Eisengestell dann noch glüht zum Rausgehen. Und das sind auch Arbeiten, die wir noch zusätzlich haben, die wir kalkulieren müssen, ob wir diesen Aufwand machen werden. 2019 kriegen wir ein Sicherheitszeugnis, das habe ich zugesagt gekriegt, und dann werden wir das entscheiden, ob wir das machen. Das ist die menschliche Kalkulation, die wir machen müssen und machen werden. Und wir haben da einen Verein hinter uns stehen mit 25 Mitgliedern, da werden wir uns beraten. Aber dann gibt es ja auch eine geistliche Sicht. Und da werden wir Gott fragen, ob er das möchte, dass wir fahren. Und wenn er das möchte, dann gibt er uns alles, was wir brauchen, um das zu tun, was er will.
Wie kann man den Dienst von Elida unterstützen? Wie kann man dich als Skipper von diesem Schiff unterstützen?
Jetzt halte ich mich mal ein bisschen zurück, sonst würde ich da sprudeln, was man mich alles unterstützen kann. Danke für die Frage, super Frage. Wie kann man mich unterstützen? Jeder kann mich unterstützen, indem er für mich betet. Ich bin oft unterwegs. Ich habe lange Trennungszeiten von meiner Frau, von meiner Familie. Und es ist voller Anfechtung. Da kann man mich gut unterstützen. Wir befähigen junge Leute, den Dienst auf der Elida zu machen, das Schiff ohne uns zu führen. Und hoffen wir, dass wir die nächste Generation dafür schon fit machen, dass wir irgendwann mal aussteigen können. Bei uns wird keiner in ein Amt geschmissen, sondern jeder wächst in ein Amt. Und wir haben das nötig, dass diese jungen Leute daran Freude haben und fit sind für ihre Aufgabe gut machen können. Oftmals sind auf den Traditionsseglern 60, 70-Jährige, die das Kommando haben. Bei uns haben 25 bis 28-Jährige das Kommando. Das ist schon ein Unterschied und diese jungen Leute müssen sich dann auch mal durchsetzen gegen ältere Hafenkapitäne oder andere Skipper, die eine große Klappe haben und sagen wollen, wie es längst geht. Das ist schon eine große Herausforderung. Und auch geistlich gibt es eine große Herausforderung, dass wir eine gute Integrität bei der Truppe haben. Auf unserer Homepage, da kann man sich für den Newsletter anmelden. Und da kann man auch anklicken, ob man den gewöhnlichen Newsletter haben möchte oder den Gebets-Newsletter. Und ja, tragt euch ein für den Gebets-Newsletter. Wir treffen uns in der Region einmal im Monat am Sonntag und beten für die Elida und laden dazu ein. Und in dieser Einladung per E-Mail findet ihr Gebetsanliegen. Wie kann man mich unterstützen? Ja, wenn das Gebet da ist, das regelmäßige Gebet, dann wird Gott dir dann auch schon sagen, wie du mich weiter unterstützen kannst. Manchmal kommt der Gedanke, dass man ein paar Taler springen lässt und die Arbeit auch finanziell unterstützt. Dazu findet man eine Kontonummer auf unserer Homepage. Und da wir gemeinnützigen Verein im Hintergrund haben, dürfen wir auch Spendenquittungen ausstellen, die dann im Januar rausgehen. Wie kann man mich unterstützen? Man kann sich auf Arbeitseinsätzen anmelden. Eine Woche im Monat bin ich da und nehme die Leute, die Gott bereit gemacht hat, denen er das aufs Herz gelegt hat, die die Idee gekriegt haben, ich kann ja mal mich anmelden zum Arbeitseinsatz. Arbeit gibt's genug und für jeden ist was. Manchmal ist das Kochen für eine ganze Arbeitscrew oder alles in Ordnung halten oder malen oder schleifen oder Nagel in die Wand hauen oder Maschinenarbeit, Ölwechsel oder Elektrikarbeit. Wir haben in jedem Gewerk etwas, für jeden ist etwas da. Und nicht selten schickt Gott jemanden an Bord, mit dem wir dann die ganze Nacht drüber reden, über irgendein geistliches Problem, über das Leben, wie Gott uns haben möchte, wie er uns vorbereitet. Viele haben Probleme mit Multioptionalität, mit Selbstwertgefühl. Und da eignet sich ein Arbeitseinsatz auch ganz gut zu, rein erfahrungsgemäß. Ja, und dann merkt ihr schon auf unseren Arbeitseinsätzen, da steht nicht die Arbeit im Vordergrund, sondern der Mensch, wie das immer ist. Bei uns steht auch nicht das Schiff im Vordergrund, sondern der Mensch steht im Vordergrund. Für uns ist die Mannschaft wichtig. Und wenn ihr denkt, ihr seid so ein bisschen schlapp im Glauben, dann könnt ihr auch auf unsere Homepage gehen und euch mal die Termine angucken. Und wenn ihr einen guten Termin gefunden habt, wo ihr Zeit habt, dann könnt ihr den Menüpunkt Anheuern anklicken. Und da ist ein Formular, dass ihr mal eine Woche euch anmeldet zum Mitsegeln. Wir brauchen natürlich Mannschaft, um Missionseinsätze zu machen. Aber die Mannschaft ist diejenigen, die profitieren von der Woche. Weil nach der Woche auf dem Kutter mit einem reduzierten Standard, wo alles ganz eng ist, wo man im Schlafsack in seiner Koje schläft, wo man den Nachbarn schnarchen hört und wenn abends die Schuhe ausgezogen wird, dann stinkt es erstmal eine Viertelstunde in der Kabine, wo ein Badezimmer für 12 Leute ist, wo gearbeitet, gebetet, gegessen, Gemeinschaft gehalten wird, da verändert man sich. Ich als Skipper, der ich dieses Jahr nur 6 Wochen mitfahre, aber die vergangenen Jahre durchaus länger. Für mich ist das eine Lebensschule, in der ich mich jeden Sommer verändere. Und das ist ein Veränderungsprozess, auf den ich mich freue, weil der führt zum Guten. Ja, wie kann man uns unterstützen? Komm auf unsere Homepage, guck dir an, was wir machen und dann gibt es eine Menge Sachen, wie wir unterstützt werden können.
Martin, vielen Dank für den Einblick in dein Leben, für diese spannende Erzählung, also auch für den maritimen Touch, den du mir mitgegeben hast jetzt. Und ja, ich wünsche dir an dieser Stelle gottesreichen Segen in deinem Dienst.
Danke und Ahoi, willkommen an Bord vom Missionskutter Elida. Unsere Homepage wurde noch nicht genannt, www.missionskutter-elida.de.
Sie hörten den dritten Teil und somit den letzten Teil des 2019 geführten Interviews mit Martin Saal vom Missionskutter Elida e.V. Ich stelle mir das gerade so vor, langsam löst sich das Segelschiff Elida vom Ufer, um in See zu stechen. Ein gemeinsames Abenteuer für die Schiffscrew beginnt auf der See, denn ohne Crew segelt ja bekanntlich kein Schiff über die Wellen. Alle helfen mit, zum Beispiel beim Segelsetzen und Segelbergen. Das Zusammenspiel von Wind, Segel und Ruder bringt die Mannschaft ihrem Wunschziel etwas näher. Aber auch unterwegs zu sein in einem Segelboot spricht viele Sinne an. Das Bestaunen der Natur und Gespräche mit anderen in der Schönheit von Gottes Schöpfung. Man beobachtet, wie der Wind die Segel formt. Man beobachtet die Wasseroberfläche, den Himmel. Und dabei spürt man den Fahrtwind und jede einzelne Brise auf der Haut. Und es kann leicht passieren, dass der Alltag dabei entschwindet. Kiel, Lübeck, Rostock, Stralsund, Wolgast, das sind einige Hafenstädte entlang der Ostseeküste, die der Missionskutter Elida von Juni bis September besucht. Oft ist die Elida dabei auf Hafenfesten zu finden, zwischendurch gibt es jedoch auch ruhige Hafenaufenthalte. Die Crew der Elida ist für Menschen da, die Gott suchen und die Gott sozusagen aufs Deck des Missionskutters spült. Der Missionskutter Elida segelt mit der Idee, Menschen in Nord- und Ostseehäfen in den Sommermonaten mit der guten Nachricht des Evangeliums von Jesus Christus zu erreichen. Bei uns geht es weiter mit einem biblischen Impuls von Peter Heinrich zum Thema Kreuzestod von Jesus Christus.
Wir haben uns an kirchliche Feiertage gewöhnt und zugleich schwinden die Kenntnisse vom inhaltlichen religiösen Bezug. Für fast 6 von 10 Deutschen hat Ostern keine religiöse Bedeutung mehr. Dies ergab eine Umfrage eines Kölner Meinungsforschungsinstituts im Auftrag der Nachrichtenagentur dpa. Dasselbe wird wohl auch für den Karfreitag gelten, dem Gedenktag an den Kreuzestod des Gottessohnes Jesus Christus auf dem Hügel Golgatha, möglicherweise am 3. April im Jahre 33. Das Kreuz hat weithin seine unerbauliche Anstößigkeit verloren, das Wort vom Kreuz ist entschärft und kaum mehr bekannt. Ja, man trägt das Kreuz als Schmucksymbol um seinen Hals oder als Tätowierung auf der Haut. Die Kreuzigung wurde bei den Römern im Altertum für ihresgleichen als unzumutbar empfunden. Ein verurteilter Römer durfte sich die Todesart bei entsprechendem Vergehen selbst aussuchen. Wer den Kreuzigungstod starb, starb einen schändlichen Tod. Er wurde ausgestoßen aus der menschlichen Gemeinschaft, im wahrsten Sinne des Wortes draußen vor dem Tore hingerichtet. Keine Worte waren im Altertum so gefürchtet wie jene Worte »Ibis ad crucem«, »Du gehst ans Kreuz«. Nach ausgiebiger Folter und Auspeitschung mit Lederriemen, die mit Knochenstücken oder Metallkugeln versehen waren, musste der Verurteilte den Querbalken auf dem eigenen Rücken oder was davon übrig geblieben war, hinaustragen. Viele der so Gequälten starben bereits während der Geißelung. Man trieb den Todeskandidaten durch die Straßen, stellte ihn öffentlich zur Schau und kreuzigte ihn schließlich auf einem gut sichtbaren Platz. Der senkrechte Balken des Kreuzes war bereits fest in die Erde gerammt, das Patibulum, der Querbalken, den der Verurteilte selber zu tragen hatte, wurde, nachdem die Hände angenagelt worden waren, mit Seilen hochgezogen. Die Füße wurden ebenfalls angenagelt. Ein kleiner Sitzpflock, der das Körpergewicht auffing, verhinderte einen schnellen Tod. Die Kreuzigung galt als anerkanntes Spitzenprodukt menschlicher Folterkunst. So hing der Verurteilte buchstäblich zwischen Himmel und Erde, heimatlos, verstoßen, verspottet, verhöhnt. Normalerweise wurden die so Hingerichteten nackt gekreuzigt, mussten am Kreuz ihre Notdurft verrichten. Der Körper war von der vorausgehenden Folterung und Geißelung nun vollends entstellt. Viele der so hingerichteten Männer und Frauen wurden wahnsinnig vor Schmerzen oder Durst und starben schließlich, endlich, durch Ersticken, Verdursten oder einen Kollaps.
Sie hörten Peter Heinrich und seinen biblischen Impuls zum Thema Kreuzestod von Jesus Christus. Es folgt das Lied Jerusalem Shel Zahav, zu Deutsch Jerusalem aus Gold. Der Text stammte von der Liedermacherin Naomi Schemer. Doch das Lied war wegen seiner besonderen Geschichte viel bedeutender als die Liedermacherin. 1967, am Vorabend des israelischen Unabhängigkeitstages, nahm Naomi Schemer an einem israelischen Liederfestival teil. Für diese Gelegenheit schrieb sie das Lied und bestand darauf, dass es von einer noch unbekannten jungen Sängerin gesungen wurde. Eben einfach noch ein Lied in einem weiteren Festival. Aber in dem Augenblick, in dem das Lied in der Halle und im Radio gehört wurde, geschah etwas. Es berührte alle, die es hörten, zutiefst. Es wäre aber selbst dann noch nur ein wunderbares Lied geblieben, wenn nicht der Sechstagekrieg wenig später ausgebrochen wäre. Die israelische Armee eroberte Ostjerusalem, die Soldaten erreichten die Klagemauer. Israel wurde vom Siegesrausch, der von halbreligiöser Mystik durchsetzt war, mitgerissen. Über Nacht wurde das Lied Jerusalem Shel Zahav, Jerusalem aus Gold, zum höchsten Ausdruck der Nationalgesinnung, zum Symbol des Sieges, der als Erlösung angesehen wurde. So viel zur Geschichte dieses Liedes. Es singt Natalia Gonochowa aus St. Petersburg. Yoshevet uveli bachoma. In Israel wird jährlich der Unabhängigkeitstag gefeiert. Dabei feiert man den Tag nach dem jüdischen Kalender. Deshalb wurde in Israel der 72. Unabhängigkeitstag in diesem Jahr am 29. April begangen. International gilt ja der 14. Mai 1948 als Jahrestag für Israels Unabhängigkeitstag. Staatsgründer Ben-Gurion hatte damals in der Küstenstadt Tel Aviv die Unabhängigkeitserklärung verlesen. Damit hat Ben-Gurion den Staat Israel ausgerufen. Der Unabhängigkeitstag folgt am 5. Ajar unmittelbar auf den Gedenktag für die Gefallenen der Kriege Israels. Der Unabhängigkeitstag ist somit kein religiöser Feiertag. Jedoch hat er für viele Bürger eine hohe ideelle Bedeutung. Viele Menschen, die in Israel leben, haben selbst aktiv an der Gründung des neuen Staates teilgenommen. Sie haben die gewaltigen Veränderungen in ihrem Land seit 1948 erlebt. Am Vorabend des Unabhängigkeitstages werden öffentliche Feiern veranstaltet. Aus ungezählten Lautsprechern ertönt unter freiem Himmel populäre Musik. In den Stadtzentren sind Menschen unterwegs, die in freudenvoller und festlicher Stimmung an verschiedenen Straßenfesten teilnehmen. Am Unabhängigkeitstag unternehmen viele Bürger Ausflüge zu den historischen Kriegsschauplätzen und auch zu den Schlachtfeldern des Unabhängigkeitskrieges. Gedenkstätten der Gefallenen werden besucht, man wandert in der Natur und verbringt gerne den Tag im Freien beim Picknick und gegrillten Speisen. An diesem Tag werden auch Preise für überragende Leistungen auf den Gebieten der Literatur, der Künste und der Wissenschaften verliehen. Nicht zuletzt sei dabei der internationale Bibelwettbewerb für jüdische Jugendliche genannt. Militärbasen werden für die interessierte Bevölkerung zugänglich gemacht. Darüber hinaus finden Schauflüge der israelischen Luftstreitkräfte und ebenso Vorführungen der Marine statt. Wer bei dem jährlich gefeierten Unabhängigkeitstag in Israel eine der 12 Fackeln entzünden darf, dem oder derjenigen kommt eine besondere Ehre zuteil. Ein 21-jähriges christlich-arabisches Mädchen aus Nazareth wurde ausgewählt, eine der Fackeln zum 72. Unabhängigkeitstag Israels anzuzünden. Hören Sie hierzu einen Bericht von David Lazarus von der Israel Heute Redaktion. Vielen Dank an die Redaktionskollegen für ihre Erlaubnis, diesen Text bei einer Mikros Dynamis Produktion verwenden zu dürfen. Das Mädchen, das Israel am Unabhängigkeitstag ehrt. Ein 21-jähriges christlich-arabisches Mädchen aus Nazareth wurde ausgewählt, eine der Fackeln zum 72. Unabhängigkeitstag Israels anzuzünden. Von David Lazarus, Israel Heute Redaktion. Es war keine Überraschung, dass Israel inmitten eines nationalen medizinischen Notfalls die Arbeit des israelischen Rettungsdienstes vom Magen David Adom, MDA, ehren würde. Was überrascht ist, dass ein 21-jähriges christlich-arabisches Mädchen aus Nazareth ausgewählt wurde, die legendäre Fackel in Jerusalem während des bemerkenswertesten Ereignisses der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag Israels anzuzünden. Hier ist die Geschichte exklusiv bei Israel heute, wie dieses junge arabische Mädchen die Aufmerksamkeit des Volkes Israel erweckt hat, indem sie die wichtigsten lebensrettenden Dienste der jüdischen Nation zur Feier des 72. Geburtstages Israels repräsentiert. Wer ist dieses Mädchen? Sie heißt Jasmin und wie alle israelischen Kinder musste sie sich entscheiden, wo sie ihren nationalen Freiwilligendienst leisten wollte. Arabische und jüdische israelische Kinder werden von Anfang an geschult, der jüdischen Nation an Orten wie Tierrettungszentren, Altersheimen, Kindern mit besonderen Bedürfnissen und anderen Bereichen zu dienen, in denen sie erfahren und lernen können, für andere zu sorgen und einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Jasmin entschied sich freiwillig für Magen David Adom, MDA, Israels Rettungsdienst, eine unwahrscheinliche Wahl für ein arabisches Kind, von dem erwartet wird, dass es in den arabischen Gemeinden dient, um die sozialen Bedürfnisse der Araber zu unterstützen. Zu dieser Zeit war ich die einzige arabische Freiwillige für MDA, erinnert sie sich. Ihre mutige Entscheidung hatte Konsequenzen. Sie wurde im Unterricht gemobbt, weil sie geholfen hatte, jüdische Leben zu retten. Sie wurde von ihren Klassenkameraden und Freunden gemieden und verspottet. »Warum hilfst du Juden? Warum hilfst du uns nicht, deinem eigenen arabischen Volk?« beschimpften sie sie. Die einzige Unterstützung, die sie hatte, war von ihren christlichen Eltern, aber die 14-Jährige kämpfte sich durch und arbeitete noch mehr Stunden nach der Schule, an Wochenenden, an Feiertagen, 4 Jahre lang weiter, bis sie die Highschool abschloss. Jasmin erklärte, wie schwer es für ein junges Mädchen war, von ihren Freunden und sozialen Netzwerken so geächtet zu werden. Aber mein Herz war bei den kranken und leidenden Menschen, die ich jeden Tag traf und die unsere Hilfe brauchten. Welchen Unterschied machte es, ob sie Araber oder Juden sind? Schließlich veränderte dieses Mädchen im Alleingang die gesamte Kultur der israelischen Rettungsdienste, sodass heute, Jahre später, viele arabische Teenager sich auch freiwillig bei der MDA melden, sagt sie mit einem Lächeln. Eine Araberin in Auschwitz. Jasmins Probleme in der Schule endeten nicht mit ihrer freiwilligen Arbeit für die jüdischen Rettungsdienste. Sie nahm bereitwillig an einer Jugendreise nach Polen teil, um die Vernichtungslager zu besuchen. Ich war die einzige Araberin in der Gruppe. Meine Mitbewohner waren orthodoxe jüdische Mädchen, erinnert sie sich. Jasmin erklärte, dass die Erfahrung ihr Leben verändert habe. Ich habe gelernt, wie wichtig es ist, wie ich andere wahrnehme. Um miteinander auszukommen und uns gegenseitig zu akzeptieren, müssen wir versuchen, die Welt so zu sehen, wie es andere tun, erklärte sie. Jasmin wurde zu Hause beigebracht, sich um ihre jüdischen Nachbarn und den Staat Israel zu kümmern, aber als sie sah, was im Holocaust geschah, öffnete sie ihr Herz und ihren Verstand in einem viel tieferen Maße, und dies gab ihr ein viel größeres Gefühl des Respekts und der Wertschätzung für das jüdische Volk. In ihrer Heimatgemeinde bedeutete das jedoch Ärger. Als Jasmin aus Auschwitz zurückkam, traf sie auf wütende Nachbarn. Menschen, die nicht verstehen konnten, warum sie solche Anstrengungen unternahm, um die Juden zu verstehen, drängten sie, ihre Verhaltensweise zu ändern. »Warum interessierst du dich so für diese jüdischen Menschen? Du musst hierbleiben und etwas über deine eigene arabische Kultur lernen«, forderten sie. Der Druck war so groß, dass er eine persönliche Krise für Jasmin verursachte. Sie hatte einen Zusammenbruch und verlor das Vertrauen, dass die tief verwurzelten Trennmauern zwischen den beiden Völkern ihrer Nation vielleicht nicht weiter in Frage stellen sollte. War es zu viel von ihrem Volk verlangt, mit den Juden zusammenzuarbeiten? Ist das ein unmöglicher Traum? Viele sind schon lange davon überzeugt. Jasmin war noch nicht bereit aufzugeben, und nach dem Abschluss der Highschool ging sie zurück zum MDA, um dort im Rahmen ihres israelischen Nationaldienstes INS zu dienen. Dies ist ein Programm, das als Alternative zum Wehrdienst aller jüdischen Jugendlichen gedacht ist. 2 Jahre für Mädchen, 2 Jahre und 8 Monate für Jungen. Araber sind vom Dienst befreit, können sich aber freiwillig melden. Jasmin gab die nächsten 3 Jahre ihres Lebens im Alter von 18 bis 21 Jahren für ihren Dienst als Sanitäterin in den israelischen Rettungsdiensten. Ich war an einer Reihe großartiger Universitäten angenommen worden und hätte in verschiedenen Berufen Karriere machen können, sagte sie. Aber ich wusste, dass es größer ist als alles andere, sich für andere hinzugeben. Ich sehe das in den Augen der Patienten, die ich jeden Tag betreue. Heute steht Jasmin kurz vor dem Abschluss ihres Nationaldienstes, aber in den letzten Monaten hat sie zusammen mit ihrem Team 6 bis 7 Tage die Woche 12-Stunden-Schichten im Kampf gegen Corona gearbeitet. »Haben Sie Angst, mit so vielen ansteckenden Menschen in Kontakt zu sein?«, fragte ich sie. »Ja, natürlich«, gibt sie zu, »aber das ist Krieg, also tust du alles, was nötig ist.« Was wir bei MDA tun, ist sowohl eine persönliche Verantwortung für mich als auch ein nationales Anliegen. Jeder sollte daran beteiligt sein, alles zu tun, was er kann. Als ich mit Jasmin sprach, war ich von ihrer Leidenschaft für den jüdischen Staat bewegt und fühlte mich herausgefordert, Ähnliches zu tun. Und ich bin nicht der Einzige. Diese Woche erhielt sie einen Anruf vom nationalen Direktor der MDA, der ihr erklärte, dass sie vom Staat Israel ausgewählt wurde, vor der gesamten Nation geehrt zu werden, indem sie die MDA vertreten und eine der ehrwürdigen Fackeln bei Israels Feierlichkeiten zum 72. Unabhängigkeitstag anzünden wird. In einem Videogespräch bekam sie die Nachricht dann auch von der Ministerin Miri Regev, die für die Zeremonien des Staates verantwortlich ist. »Ich war geschockt«, sagte die 21-Jährige und erzählte mir, wie großartig ihr Team sei und wie jeder in Israels Rettungsdiensten unsere Bewunderung verdiene. Leider wird die Chance, die Mediziner der Nation im Kampf gegen die Pandemie zu repräsentieren, die nicht zwischen Araber und Juden unterscheidet, von Jasmins Gemeinde zu Hause in Nazareth nicht gewürdigt. Die Verfolgungen gegen sie durch ihr eigenes Volk haben sich verschlimmert. Man will nicht, dass ein Araber die jüdische Nation am Unabhängigkeitstag vertritt. Jasmin ist im israelischen Fernsehen aufgetreten und wird als Hoffnungsträgerin und Beispiel für eine hervorragende Bürgerin in Israel angeführt. Infolgedessen wird sie von jüdischen Israelis geliebt, während sie gleichzeitig Morddrohungen und Warnungen vor Gewalt gegen sich selbst und ihre Familie erhält. Wird sie weiterhin ihr Leben riskieren, sowohl an vorderster Front im Kampf gegen Corona als auch gegen die Gefahren, denen sie in ihrer eigenen Nachbarschaft ausgesetzt ist?
Mikros Dynamis, eine kleine Kraft. Kleine Kraft. Kleine Kraft.
Ein 21-jähriges christlich-arabisches Mädchen aus Nazareth mit Namen Jasmin wurde ausgewählt, eine der Fackeln zum 72. Unabhängigkeitstag Israels anzuzünden. Sie hörten gerade einen Bericht von David Lazarus von der Israel Heute Redaktion. Unsere Sendung geht hiermit zu Ende. Am Mikrofon bei Mikros Dynamis war heute euer Alexander Schmidt. Wenn Sie möchten, hören wir uns bald wieder in einer Woche zur gleichen Sendezeit wieder hier bei DWG Radio. Ich wünsche Ihnen eine reich gesegnete Zeit und mutige Schritte nach vorne mit dem Herrn Jesus Christus. Das Herz ist das Steuer der Seele, und solange es der Herr nicht in der Hand hat, segeln wir einen falschen Kurs.